Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei Trauma und Träume. Schön, dass ihr da seid. Yikes. Oh mein Gott, it's been a while. Ich weiß. Oh mein Gott, diese Folge hat jetzt wahrscheinlich ultra lange auf sich warten lassen. Und es ist einfach so viel passiert. Und ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll. Deswegen fange ich einfach mal davon an, mit so einem kleinen Off-Topic, dass genau vor einem Jahr, also am 24. Juli, habe ich einen Mann getroffen, der mein Leben veränderte. Und warum ich das jetzt so genau weiß, liegt einfach nur daran, dass ich mir damals das in meinen Kalender aufgeschrieben hatte und ich habe vergessen, den Scheiß zu löschen. Und als ich dann auf den Kalender zugreifen wollte, um irgendwas nachzuschauen, habe ich das dann gesehen und dachte so, fuck. Genau, also vor einem Jahr traf ich den Mann, der mein Leben veränderte, und bevor du es dir zu gemütlich machst und gleich hoffst, mit ganz vielen Wows und Achs diese Geschichte schmücken zu können, nee, also so eine Geschichte ist es nicht. Es ist nicht diese romantische Geschichte, wo ein Mann plötzlich auftaucht und mir einen Sinn im Leben schenkt oder mich gar Hals über Kopf in ihn verlieben lässt. Es ist auch nicht die Geschichte, wo wir eng umschlungen die Sterne am Himmel beobachten und unser gemeinsames Leben planen, obwohl auch diese Anteile vielleicht in meiner Geschichte vorhanden sind. Es ist aber auch jetzt nicht die Geschichte, wo wir gleich alle dahinschmelzen werden und von Schicksal reden, davon, dass nur wenige glückliche Menschen solche wunderbaren Love-Stories erleben können. Keine Sorge, es ist jetzt auch nicht diese Art von Geschichte, wo ein Mann mich traumatisiert hat und ich erstmal 20 Jahre Therapie brauchen werde. Diesen Punkt haben wir endlich überschritten und hinter uns gelassen. Ich glaube, wenn man ganz viele Misshandlungen hinter sich hat, dann stumpft man auch irgendwie ab. Meine Geschichte ist halt irgendwie so ein Mittelding. Nichts Traumatisierendes, aber auch nichts Glückliches. Heilen muss ich mich immer noch davon und mein Herz sowie mein Ego sind nach wie vor sehr verletzt. Aber auch das wird eines Tages weniger schmerzen. Ging es nach mir, könnte dieser Tag endlich mal kommen. Aber auch da muss ich mich in Geduld üben. Vor einem Jahr lernte ich ihn kennen und dachte, wow, das wird eine so schöne Liebesgeschichte. So unterschiedlich wir auch waren, so hatten wir in manchen Situationen perfekt harmoniert. Und ich wollte wirklich, dass es klappt, weil ich mir so sehr Liebe wünsche. Ich wünsche mir, das Leben mit einem anderen Menschen zu meistern, miteinander zu wachsen, manchmal zu fallen, doch immer wieder aufzustehen. Und ich wollte einfach für die Liebe umziehen, schon mein Leben lang. Ich wollte für die Liebe mein Leben verändern. Und das tat ich auch. Ich ließ alles hinter mir zurück und wagte mich in ein neues Gebiet, in ein neues Bundesland. Ich ließ meine Freunde und meine Therapeuten zurück, ließ alle meine Bekannte oder auch alle Sachen, die ich kannte aus meinem Leben und schritt auf einen neuen Lebensweg zu, der noch irgendwie eine blanke Karte war, wie so ein ungezeichneter Weg auf meiner Landkarte. Ich war stark, da mich ja die Liebe trug. Die kleine romantische Ader in mir wies mir den Weg. Doch auf meinem Wege gesellten sich Hindernisse und die Beziehung hielt das nicht aus. Und in den Momenten, wo ich die helfende Hand meines Ex-Partners benötigte, ließ er mich einfach fallen und blickte nicht zurück. Und so bin ich hier in Bremen ganz alleine. Und ja, mein Leben veränderte sich. Nichts ist mehr so, wie es vor einem Jahr war und alles, was kommt, wird für mich neu sein. Wie ich schon nämlich in meiner letzten Episode berichtete, war ich mitten im Umzugsstress. Spoiler, ich habe mich jetzt ein wenig in Bremen eingelebt, doch es schmerzt auch an manchen Tagen. Es schmerzt mich, dass man mich immer verlässt, wenn ich nicht stark bin, wenn ich nicht 100% geben kann, wenn ich zart und verletzlich bin. Mein Glaubenssatz, ich reiche nicht aus, wird mit meinen Gedanken reichlich gefüttert. Ich vermisse nicht die Beziehung, ich vermisse auch nicht die Menschen. Es tut mir nur so weh, wie alles zustande gekommen ist und wie sehr ich dabei verletzt wurde. Ich hatte wirklich nämlich darauf geachtet, nicht zu sehr verletzt zu werden, aber ganz egal, wie wir uns anstrengen, unverwundbar durch die Welt zu schreiten. Es ist nicht möglich, dies zu verhindern. Obgleich ich deutlich schlechtere bzw. gewaltvollere Beziehungen hinter mir hatte, diese hier hat am meisten wehgetan. Es hat so sehr wehgetan, dass ich noch skeptischer Menschen gegenüber geworden bin und ich bin mir wirklich gerade nicht so sicher, ob ich ein weiteres Mal jemand so nah an mein Herz heranlassen werde. Aber das ist gar nicht unser Thema heute. Ich wollte es nur einmal kurz anbringen, Yakes. So, ich bin für die Liebe umgezogen und die Liebe hat mich verlassen. Das Thema der heutigen Episode ist der Umzug und das Loslassen und Wagnis, neue Wege einzuschreiten. Also, let's go! In der letzten Folge hatte ich ja davon erzählt, dass ich mitten im Umzugsstress war. Ich hatte keine neue Wohnung am Start, meine hatte ich gekündigt, ich war auf dem Weg nach Bremen. Dann hat mich, wie gesagt, mein Ex-Freund noch verlassen und das war alles echt eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Und in dieser Zeit hätte ich definitiv meinen Partner gebraucht, sei es zum Beispiel für emotionalen Support. Über meine Psyche brauchen wir in dieser Zeit gar nicht zu sprechen. Das war ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen ich möchte mich abmurksen und scheiße, dafür habe ich keine Zeit. Ich musste funktionieren und stark sein und das alles alleine. Diese Aufgabe hat mir aber auch gezeigt, wie weit ich gekommen bin und wie stark ich tatsächlich geworden bin. Bis auf meine wunderschönen langen Fingernägeln, die haben es nämlich nicht so ganz gut verkraftet. Ich hatte vor einem Jahr damit aufgehört und ich war so verdammt stolz, dass ich eigene gesunde Nägel hatte und dann durch den ganzen Stress habe ich sie leider blutig abgeknabbert. Und das setzte mir schon deutlich zu. Ich war auch enttäuscht darüber und hatte irgendwie Angst, es nicht noch einmal zu schaffen. Aber, kleiner Spoiler am Rande, ich habe es tatsächlich noch einmal geschafft, sie wachsen zu lassen. Wobei, jetzt gerade sind sie wieder in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, ich weiß auch nicht. Aber egal, ich werde es auch zum dritten Mal schaffen. Es wird tough, aber nicht unmöglich. Ich habe für mich so ein Self-Care-Paket zusammengestellt, damit ich meine Nägel pflege und gleichzeitig mich jeden Tag daran erinnere, sie nicht in den Mund zu stecken. Das ist tatsächlich so eine Aufgabe, die ich mir täglich bewusst machen muss. Aber das Ergebnis lohnt sich, vor allem wenn man sein Leben lang Fingernägel abgeknabbert hat und dann plötzlich schöne Nagellacke ausprobieren kann oder halt einfach allgemein sieht, wie schön die Hände sind, wenn die Nägel nicht immer bis aufs Blut abgebissen sind. Aber whatever. Anyways, das Thema sind gar nicht heute die Fingernägel, sondern der Umzug. Und dazu möchte ich kurz sagen, dass allgemein Umzüge spirituell oder symbolisch ja für Neuanfänge stehen, für das Loslassen, für den persönlichen Wachstum und unsere Bereitschaft zur Veränderung. Ich meine, so ein Umzug erfordert nun mal Anpassung und Flexibilität. Bin ich bereit, mich und mein Leben zu verändern und wie gehe ich damit um? Wie löse ich bevorstehende Herausforderungen? Wie gehe ich mit dem gesamten Stress um? All das kann als Aufforderung gesehen werden, mehr Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten zu setzen. Denn ganz klar, der Übergang in eine neue Umgebung bringt ja oft sehr viele Unsicherheiten mit. Wie wird die neue Wohnung vor Ort sein? Werde ich mich wieder zu Hause fühlen können? Werde ich Freunde finden? Was ist, wenn meine Arbeitskollegen und die Arbeit sich als totale Katastrophe entpuppen? Was mache ich dann? Wo gehe ich dann hin? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie du zu Umzügen stehst, aber ich bin mir sicher, jeder von uns ist mindestens zweimal im Leben schon umgezogen. Kannst mir gerne berichten, wie du dich dabei gefühlt hast, ob das für dich auch eine stressige Zeit war. Welche Herausforderungen sind dir bei Umzügen begegnet? Wenn du magst, schreib mir gerne deine Erfahrungen auf Instagram. Ich bin sehr neugierig. Für mich persönlich war es die reinste Hölle, aber es hat mir wahrlich meine Größe gezeigt. Es hat mir meine Veränderung ganz sichtbar gemacht. Zum allerersten Mal im Leben habe ich auf das Leben vertraut und auf mich selbst. Egal welcher schlechter Gedanke vorbeigeflogen kam, ich verstehe ein Wort mit den Worten, wir schaffen das schon. Und mit wir meine ich die Erwachsene und die kleine Paulina. Ich habe dann immer wieder mir gesagt, egal was kommt, wir wuppen es. Sollten wir keine Bude finden, find mir eine andere Lösung. Du bist stark und ich glaube an dich. We got this, girl. Und das waren zum ersten Mal im Leben aufrichtige und liebevolle Worte an mich selbst. Ich habe noch nie so liebevoll mit mir gesprochen, was schon ein bisschen traurig ist. Aber naja. Diese Zeit war wirklich die anstrengendste Zeit, die ich als Erwachsene erleben durfte. Aber, wie ich schon sagte, auch eine Zeit, die mir meinen Wandel gezeigt hat. Vom selbstzerstörerischen Verhalten zu einer selbstbewussten Frau, die sich nicht unterkriegen lässt, egal welche Hindernisse das Leben ihr in den Weg stellt. Und ach du Scheiße, hat mich das Leben auf die Probe gestellt. Ich habe mich echt in dieser Zeit gefragt, ey Alter, warum muss immer alles so kompliziert zugehen? Warum können die Dinge nicht einfach mal einfach sein? Aber dann wäre es ja auch irgendwie nicht mein Leben. Tudum. Ein Umzug ist halt ein neuer, unbekannter Lebensabschnitt. Es ist das Loslassen von dem alten Bekannten, von Gewohnheiten, aber auch von seinen persönlichen Gegenständen. In den meisten Fällen ist es ja uns nicht möglich, alles aus der alten Wohnung in die neue mitzunehmen. Wir müssen also abwägen, was nehme ich mit, was brauche ich unbedingt und was kann ich getrost verschenken. Ich war so genervt von dem Umzug. Ich wollte einfach alles loswerden, aber das ging nicht. ich musste ein paar Dinge mitnehmen und es gibt auch so Gegenstände, die einen sentimentalen Wert haben, von denen man sich auch nicht einfach so verabschieden kann. Bei mir sind es Fotoalben, alte Hörkassetten, meine gesamte Harry Potter DVD-Collection und Diddleblätter, die ich als Kind gesammelt habe, geschweige denn von den Büchern, die allesamt die Kartons um 50 Kilogramm schwerer machten. Als ich also Mitte Februar meine Podcast-Folge aufgenommen hatte, war ich immer noch auf verzweifelter Wohnungssuche. 1,5 Wochen. Bitte, 1,5 Wochen vor meinem Auszug aus der Kölner Wohnung hatte sich ein Makler bei mir gemeldet und mir diese wundervolle Wohnung online gezeigt. Ey, diese Wohnung hatte einfach alles, was ich mir gewünscht hatte. Ein Balkon, 2 Zimmer, gute Gegend, Fahrstuhl und Haustiere durften auch dort drin gehalten werden. Okay, preislich war es deutlich über mein Budget, aber das hätte ich auch irgendwie gewuppt. Die Zusage kam dann auch relativ schnell, Mietvertrag wurde online zugesendet und zu dem gleichen Zeitpunkt hatte sich die WG bei mir gemeldet, wo ich mich vorgestellt hatte. Auch die wollte mich haben. Und dann stand ich vor dieser schwierigen Entscheidung. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich enorme Schwierigkeiten habe, Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht mal einen eigenen Salat in der Salatbar mixen, weil ich mich ja dann für die einzelnen Zutaten entscheiden müsste und abwägen, welche passen denn nun zueinander. Ich habe also erstmal eine Pro- und Kontraliste aufgeschrieben und mit Freunden darüber telefoniert. Und alle haben sie mir zu der Traumwohnung geraten. Immerhin habe ich noch nie in einer WG gelebt und müsste mich dort auch auf fremde Menschen einstellen und darauf hatte ich wenig Lust. Ich meine, erstmal hatte ich gar keine Option und jetzt einfach 2 Zusagen auf einmal. Und wie gesagt, das war alles 1,5 Wochen vor meinem offiziellen Auszug, denn ich habe ja schon meine Wohnung zu dem Zeitpunkt gekündigt. Ich habe dann der WG abgesagt und tada, jetzt kommt mein Leben. Dann kam die Krux. Es stellte sich einfach heraus, dass das wohl Fake war, weil der Typ, also der Makler, wollte, dass ich die Kaution in Höhe von 1.600 Euro jetzt sofort überweise, aber die Wohnung selber hätte ich erst nach Zahlung der Kaution sehen können. Ich dachte mir, Digga, da stimmt doch irgendwas nicht. So, Alarmglocken schalteten sich so direkt bei mir ein und hab dann halt erstmal angefangen zu googeln, den Typen, und hab den auch nirgendwo gefunden. Und ich glaube auch, dass der Makler meine Verzweiflung und meinen Zeitdruck ausgenutzt hat, um irgendwie eine unüberlegte Entscheidung zu treffen. Deswegen ein Hoch auf meine Stalker-Skills. Das halbe Internet abgeforstet nach dem Typen und dann einfach gemerkt, so irgendwas stimmt eindeutig nicht und hab dann mich bei der WG wieder gemeldet. Panisch natürlich so, hey Leute. Und man muss sich jetzt vorstellen, ich habe der WG abgesagt. Ich also, hallo Leute, kann ich mich nochmal umentscheiden? Und dann hieß es leider so, nee, die haben die WG beziehungsweise das WG-Zimmer schon an jemanden anderen abgegeben. Ey, ich sag's mal, wie es ist. Ein Erdloch öffnete sich unterhalb meiner Füße und verschlang mich komplett. Ich habe mich noch nie so verzweifelt und verloren gefühlt, als in diesem Moment. Alles 1 Woche vor meinem Auszug. Traumwohnung fake, die WG schon besetzt und ich hatte nichts, wirklich nichts, außer irgendwie zahlreichen Umzugkartons, von denen ich nicht mal wusste, wo ich sie in Bremen unterbringen kann. Ich selbst hätte ja zur Not im Hostel leben können, aber wohin mit meinem ganzen Leben? Ich war so verzweifelt, kurz vor einem Burnout, aber ich musste funktionieren. Es gab keine Zeit, sich ins Bett zu legen und depressiv die Decke anzustarren. Und dann am nächsten Tag, ich schwöre bei Gott, am nächsten Tag kam die Nachricht von der BG und die sagten dann einfach, dass die Person, die das Zimmer bekommen sollte, einfach abgesagt hat. Sie hat abgesagt. What the fuck? Alter, Glück im Unglück. Ging das nicht direkt so einfach? Warum musst du das Leben mir erstmal gefühlt 30 Panikattacken bescheren? Naja, ich habe noch nie zuvor in einer WG gelebt und ich hatte echt richtig Schiss gehabt, einfach mit anderen fremden Menschen zusammenzuleben. Ich habe halt einfach nur sehr, sehr schlechte Erfahrungen gesammelt mit Menschen. Ich könnte eine ganze vollständige Kollektion für ein Stickerbuch mit dem Titel Menschen sind scheiße vorweisen. Und ein Zuhause bedeutet für mich einfach, mich zurückziehen zu können und nur für mich da zu sein. Ich bin zwar ein offener Mensch und du würdest mich auch für einen Extrovert halten. Ich habe auch keine Probleme, Menschen auf der Straße anzusprechen. Und dennoch habe ich Angst vor Menschen. Ich habe Angst, sie verletzen mich und geben mir wieder das Gefühl, nicht dazuzugehören, anders zu sein und deswegen weniger wert. Und jetzt soll ich bald mit 3 völlig fremden Menschen in einem Haus wohnen? Ich hatte
solch eine Angst davor, aber ich hatte auch gar keine andere Ausweichmöglichkeiten. Und ich habe auch gelernt, dass egal welches Hindernis mir das Leben auf meinem Weg schmeißt, ich es irgendwie gewuppt kriege. Zähne zusammenbeißen und durch. Ich meine, der schlimmste Teil des Lebens wurde ja auch irgendwie überwunden und liegt so weit zurück, dass er sich einfach nur wie so ein ferner Albtraum anfühlt. Und durch, glaube ich, all diese Situationen in meinem Leben, auch die schlechten, habe ich halt einfach gelernt, widerstandsfähiger zu sein, mich auf gewisse Situationen anpassen zu können und irgendwie das Beste daraus zu machen. Dabei kann ich zwar nicht immer einen kühlen Kopf bewahren, aber ich ziehe mich auch nicht mehr herunter oder reagiere mit einem selbstzerstörerischen Verhalten. Ja, wie man so schön auf Kölsch sagt, et gut wie es gut. Scheiße, wahrscheinlich voll falsch gesprochen, weiter. Et gut wie es gut. Es kommt, wie es kommt. Fuck. Okay. 14 Jahre in Köln, ich habe einfach keinen Kölsch-Akzent. Fuck it. Ein Schritt nach dem anderen. Okay. Also auf geht's in die WG nach Bremen, sagte ich und starrte meine noch völlig unmöblierte Wohnung in Köln an. Scheiße, Alter, wo fange ich an? Mein Blick wanderte über mein Zimmer, über die vollgestopften Schränke, über all den herumfliegenden Papierkram, der seit Jahren keine Ordnung fand, über mein selbstgebasteltes Hochbett und die Schränke, auf die ich keinen Bock hatte, alle abzubauen. In den letzten 14 Jahren haben sich Unmengen an Scheißkram gesammelt. Alter, es steht noch so viel Arbeit bevor und ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wie ich anfangen soll. Ich hatte so eine übertriebene Angst. Mein gesamter Körper war auch Hochspannung und ich war so gestresst von dieser Wohnungssuche, dass ich auch gar nicht darüber nachgedacht habe, wie es denn vor Ort sein wird. Ich habe einfach immer einen Fuß vor dem anderen gesetzt und mich auf das Hier und Jetzt konzentriert. Und ich habe mich auch immer wieder selbst aufgebaut, als ich wirklich mit meinen Nerven am Ende war. Ich habe dann zum Beispiel im Badezimmer rumgeflennt und mich dabei selber umarmt. Vor ein paar Jahren hätte ich mein Spiegelbild angeschrien und ihr gesagt, wie scheiße ich sie finde. Ey, vor ein paar Jahren hätte ich mich wahrscheinlich selbst verletzt und einfach aufgegeben. Oder einfach nur zu Tode bemitleidet. Und jetzt stehe ich da. Oh ja, ich weine. Ich lasse es zu. Aber ich halte mich mit meinen beiden Händen an meinen Schultern fest. Ich umarme mich und mein kleines inneres Kind. Und dann heule ich mich aus, sag mir aufmunternde Worte zu und mach weiter. Und das wünsche ich euch Menschen, die sich diesen Podcast anhören. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wenn ihr auch da gerade seid, wo ich vor Jahren war, wo ich echt wirklich einfach mein Spiegelbild gehasst habe und alles an mir gehasst habe, dass ihr irgendwann zu diesem Moment kommt, dass ihr euch selbst umarmen könnt und einfach eure beste Freundin werdet. Oder euer bester Freund, Entschuldigung. Okay, weiter geht's in der Geschichte. Ich wollte so wenig wie möglich mitnehmen für meinen Neuanfang. Immerhin wusste ich, dass mein bester Freund und ich die einzigen Menschen sind, die dann letzten Endes nach Bremen tuckern werden und den Scheiß einräumen müssen. Weder er noch ich sind irgendwelche Muskelpakete. Und mit meiner blöden MS, also Multiple Sklerose, bin ich halt körperlich auch ein bisschen eingeschränkt. Ich werde körperlich sehr schnell erschöpft und mein allererster Schub war ja, dass das Gefühl in meinen Füßen einfach puff gegangen ist, beziehungsweise seitdem kribbelt es halt 24/7, als würde ich meine Füße in so einem Ameisenhaufen gesteckt haben. Und da habe ich ein bisschen Gleichgewichtsstörungen und ja, man wird einfach super krass erschöpft. Aber nichtsdestotrotz, was ich an mentaler Stärke zur Verfügung habe, das fehlt eindeutig in der körperlichen Stärke. Anyways, man kann halt nicht alles haben. Ich organisierte mir also erst einmal Umzugskartons und dann stand ich dann in diesem Chaos, das ich mein Leben nannte. Und ich fing erst einmal meine Bücher auszusortieren, die brauchte ich ja jetzt auch gar nicht so und konnte zumindest einen kleinen Teil schon mal einpacken. Ein großer Teil wurde dann gespendet und ich arbeitete mich einfach Ecke für Ecke, Schränkchen für Schränkchen ab. Und die Küche habe ich auch direkt eingeräumt und nur so ein paar wichtige Sachen übrig gelassen, wie, weiß nicht, zwei Teller, ein bisschen Geschirr. Das, was man halt eben braucht, wenn man noch eine Woche essen und trinken möchte. Und ja, die Einbauküche gehörte halt dem Vermieter, also musste ich mich auch nicht da wirklich sonderlich viel drum kümmern. Einfach die Schränke leer räumen und gut ist. Habe ich schon erwähnt, wie viel Kleinkram sich über diese Jahre angesammelt hat? Ja, okay, ich wollte es nur nochmal erwähnen. In gefühlt jeder Schublade befanden sich irgendwelche Sachen, von denen ich keinen Plan hatte, was sie da zu suchen hatten. Irgendwelche Reserveknöpfe für Jacken und Hosen, Geburtstagsartikel, Kabel. Was zur Hölle machen Kabel in der Küche? Ach, das sah mir mal wieder ähnlich. Wenn ich keinen Plan habe, wo ich was einsortieren soll, schmeiße ich das einfach an irgendeinem Schrank und gut ist. Von wegen aus den Augen, aus dem Sinn. Und weil diese Dinge dort Jahrhunderte vor sich hinschimmelten, konnte ich die auch einfach getrost wegschmeißen. Immerhin habe ich sie die letzten Jahre ja auch nicht benutzt oder komplett vergessen. Nachdem ich dann also eine ganze Woche komplett durchgehasselt habe, jeden Tag 2 bis 3 Kartons vollgestopft habe, sah ich halt immer noch kein Endergebnis, weil die großen Möbel noch immer mein Zimmer vollstopften. Aber auch dieser Tag kam, als ich mit meinen Freunden aus der Wohnung alles ausgeräumt habe, bereit für den Sperrmüll. Und ich wollte halt wirklich so wenig wie möglich mitschleppen. Ich wollte diesen kompletten Neuanfang. Ich wünschte, mein Leben würde nur aus einem Koffer bestehen und nicht aus einem ganzen Umzugstransporter. Geschweige der mentale Kram an Umzugkartons, den ich seelisch immer mit mir herumschleppe. Habe ich euch schon eigentlich von meinen Träumen erzählt? Ey, ein ganz kurzer Schlenker, super off-topic. Ich habe immer diese wiederkehrenden Träume, dass ich zum Beispiel mit Freunden irgendwo hinreisen möchte und alle sind schon im Flugzeug oder in der Bahn, doch ich selber, ich schaffe es nicht aus der Wohnung, weil ich alles, wirklich alles in meinen Koffer packen möchte und ständig nur mit dem Packen beschäftigt bin und dadurch nicht in Bewegung bin. Ich verpasse dadurch meine Flüge, meine Reisen oder ich habe auch so Träume gehabt, wo ich mich dann im Bus befinde, keine Ahnung, auf der Reise halt irgendwo hin und dann muss ich aussteigen. Und kurz bevor ich aussteigen muss, verwandelt sich mein Koffer zu mehreren Reisetaschen, die ich natürlich alle nicht tragen kann, aus denen dauernd etwas herausfällt und ich sie verzweifelt versuche, alle einzupacken und zack, Station verpasst. Alle steigen aus und ich sitze noch immer im Bus und versuche, meinen Koffer zu packen. Panisch bitte ich dann schreiend, den Busfahrer anzuhalten, weil er sich ja von meinen Freunden, von meiner Familie entfernt, aber er hält nicht an. Und dann, falls ich es tatsächlich schaffe, auszusteigen, stehe ich irgendwo mitten im Nirgendwo und bin alleine und verlassen. Und weil es natürlich ein Traum ist, funktioniert dann natürlich auch mein Handy nicht. Ich kann niemanden erreichen, niemand kommt mich abholen und ich weiß nicht, wo ich bin und was ich machen soll. Und das Gefühl von Hilflosigkeit und Auswegslosigkeit übermannt meinen Körper und Geist. Und ich bin mir sicher, dass diese Träume mir irgendetwas verraten wollen. So von wegen, hey, du musst dein Ballast loswerden. Ich muss, weiß ich nicht, mich von den materiellen Dingen lösen, denn am Ende braucht man die ja auch gar nicht so wirklich, um zu überleben oder zu leben. Ich brauche nicht meine fancy Kopfhörer, auch wenn ich mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen kann. Ich brauche nicht meine ganzen Diddleblätter oder Fotoalben. Es ist nice to have, aber sie sind nicht überlebensnotwendig. Denn mal ehrlich, wie oft schaue ich mir meine Fotoalben an? Einmal im Jahr, allerhöchstens, wenn überhaupt. Ich glaube aber auch, dass der Koffer in meinem Traum mit den unvollständigen Sachen für was anderes steht. Vielleicht für meine Vergangenheit, die ich immer wieder mit mir herumtrage? Weiß nicht, steht der Koffer vielleicht für die schmerzlichen Erinnerungen und Erfahrungen, die ich nicht vergessen kann? Für meine psychischen Diagnosen, mit denen ich meine Prokrastination rechtfertige? Steht der Koffer für meine Ängste, die mich jeden Tag lähmen und verhindern, die beste Version meines Selbst zu sein? Mich daran hindern, mehr Spaß im Leben zu haben, weil ich ständig von Ängsten konfrontiert bin? Ich traue mich weder Achterbahn zu fahren, noch Skydiving, noch andere adrenalinkickende Aktivitäten auszuführen. Ich traue mich aber auch nicht, mein Buch zu Ende zu schreiben, aus Angst zu scheitern, nicht gut genug zu sein. Aber das größte Scheitern ist doch, es gar nicht versucht zu haben. Das größte Scheitern ist doch, nicht vom Fleck zu kommen. Stillstand ist das größte Scheitern. Zumindest in meiner Auffassung. Ich hatte also vor kurzem wieder einen dieser Träume. Und diesmal habe ich mir mehrfach im Traum gesagt, ich muss die Koffer loswerden. Es war fast wie eine unsichtbare Macht, die mich wirklich davon abhielt. Wie ein Sekundenkleber, der den Koffer nicht von meinen Händen loslassen wollte. In meinem Traum war gerade Krieg, die Stadt wurde zerbombt und ich wollte fliehen mit dem viel zu schweren Koffer, der mich wirklich dabei behinderte, auch nur einen Schritt nach vorne zu wagen. Und ich habe es zum allerersten Mal geschafft, ihn einfach zurückzulassen, sodass ich mich in Sicherheit bringen konnte. Und ich habe mich dann gefragt, ob das was irgendwie mit meinem Neuanfang zu tun hatte hier in Bremen, dass ich mich getraut habe, loszulassen. Naja, that's it. That's the off-topic. Kehren wir wieder zurück nach Köln, wo meine Wohnung jetzt deutlich leerer ausschaut, nachdem wir die Sachen auf den Sperrmüll gebracht haben. Alles war also in Kisten und Kartons eingepackt, lediglich meine Matratze lag auf dem kalten Fliesenboden. Es fehlte mir an nichts, um in einen tiefen Schlaf zu verfallen. Ich hatte absolut keine Probleme, mich trotz kompletter Leere wohlzufühlen. Mein bester Freund zum Beispiel erzählte mir, dass er große Schwierigkeiten hätte, in einem Zimmer zu schlafen, das leer ist. Je mehr Sachen er im Zimmer hat, desto wohler fühlt er sich und dass diese Situation für ihn eine Horrorvorstellung wäre, während ich all das nicht empfunden habe. Ich wollte es einfach hinter mich bringen. Ich wollte so schnell es geht, diese Wohnung zu verlassen und ich hatte wirklich kein Problem, inmitten der Umzugskartons und den kalten, leeren Wänden und Kacheln zu schlafen. Ich hatte absolut keine sentimentalen Gefühle obwohl ich 13 Jahre dort gelebt habe. Und dann kam der große Tag des Umzugs. Erst einmal habe ich davor alle Freunde angeschrieben und um Hilfe gefragt. Und ich fand es wirklich lustig, dass die Mehrzahl der helfenden Hände ausschließlich Frauen waren. Mein bester Freund war da und der Partner einer Freundin. Und später ganz am Ende kam noch ein Freund, der etwas verspätet war, sodass der größte Teil eigentlich auch schon gewuppt worden ist. Ich war nach wie vor in meinem Funktionsmechanismus, sodass ich auch irgendwie gar nicht geschnallt habe, dass ich gerade dabei bin, meine geliebte Stadt zu verlassen, meine wundervollen Freunde, meine Therapeutin, meine Bevo-Mitarbeiter, meine Bevo-Betreuer, genau, meine Bevo-Betreuer, Mitarbeiter, wie komme ich denn da irgendwie, genau, die Mitarbeiter. Ich habe das halt absolut nicht realisiert, dass ich bald in eine völlig neue Stadt aufbreche, wo ich wirklich komplett allein sein werde. Und die Wohnung wurde leerer und immer leerer und irgendwann saßen wir da alle verschwitzt auf den Kacheln, rauchten noch eine Zigarette, alle gemeinsam und schauten uns halt so um. In dem Moment der Stille fragte mich dann Sarah, eine Freundin von meinem besten Freund, die habe ich dann an diesem Tag kennengelernt, was denn so die schlimmste und die schönste Erinnerung ist an dieser Wohnung. An die schlimmste Erinnerung konnte ich mich tatsächlich erinnern. Ich habe eher so Schwierigkeiten, mich an positive Dinge zu erinnern. Und während sie mich das gefragt hat, haben natürlich Leute, die mich kannten, schon so direkt angeguckt, so, oh, Paulina, du musst es jetzt nicht sagen. Aber wenn man mich kennt, ich kann schon Fragen beantworten. Das Ding ist, ich glaube, andere fühlen sich dadurch deutlich unwohler als ich, wenn ich das ausspreche. Ich habe dann halt, ich habe ungefiltert dann einfach gesagt, so die schlimmste Erinnerung, die mir hier in dieser Wohnung passiert ist, ist die Vergewaltigung von 2012. Und die schönste Erinnerung ist tatsächlich, glaube ich, jetzt dieser Tag zusammen mit euch, den Menschen, die ich liebe, die ich kennenlernen durfte und die mir einfach in dieser wichtigen Zeit gerade nahestehen. Ja, das war so meine Antwort und ich spule jetzt einfach mal ein bisschen weiter vorwärts in der Geschichte. Als wir Köln verließen mit dem Umzugstransporter, war es wunderschönes Wetter. Die Sonne strahlte in ihrem Glanz und ich dankte dem Universum, dass ich meinen besten Freund an meiner Seite habe, der diesen wichtigen Moment in meinem Leben mit mir teilte. In Bremen angekommen, begrüßen uns Regenwolken und was soll ich sagen, bis heute hat sich das Wetter auch nicht wirklich geändert. Dafür, dass ich Regen und mieses Wetter hasse, habe ich mir natürlich genau die perfekte Stadt dafür ausgesucht. Beim nächsten Umzug sollte ich vielleicht ein bisschen besser mich informieren, so über die Infrastruktur, Wohnsituation, Wetterlage. Boah, ich sag's nämlich ganz ehrlich, der Umzug hatte mich körperlich komplett K.O. geschlagen. Es war zwar nur eine Treppe, die wir erklimmen mussten, aber es war so diese kleine, enge Wendeltreppe, die man so aus diesen alten Häusern kennt. Ich spürte meine Hände nicht mehr und der Transporter wollte sich einfach nicht entleeren. Es gab so oft Momente beim Schleppen, da wäre ich am liebsten einfach zusammengesackt und mich auf den Boden gelegt und einfach liegen geblieben. Körperlich hat es einfach alles von mir abverlangt. Morgens früh alles runtergeschleppt und dann abends alles hochgeschleppt und dann einfach ins Zimmer geschmissen. Ich musste diese Nacht auch noch mit meinem besten Freund zurück nach Köln fahren, weil das Jobcenter noch ein Nachgespräch mit mir halten wollte, welches unbedingt vor Ort passieren musste. Wie dumm war das denn bitte? Ey, dieser ganze Hin- und Her-Stress. Ich konnte nicht mal in Bremen ankommen, musste wieder aus Bremen weg. Nur um für einen Tag einmal kurz ins Jobcenter reinzulaufen und sagen, yep, danke für die Maßnahmen, super, hab jetzt einen Job gefunden, tada, tschüss. Naja, egal, ich durfte Gott sei Dank bei meinen Freunden übernachten. Dennoch war das irgendwie so ein ganz seltsames Gefühl, mein Leben in ein fremdes Zimmer, in eine fremde Wohnung abzusetzen und dann wieder zurück nach Köln zu fahren. Und als ich irgendwie wieder zurückgekommen bin, habe ich halt auch gesehen, dass meine Sachen umgestellt worden waren. Und das gefiel mir so gar nicht. Alter, wer zur Hölle geht in ein Zimmer rein, ohne mir Bescheid zu geben und stellt einfach meine Sachen um? Ja, okay, es gab dazu einen Grund. Scheinbar wollte der Vermieter eine Wand streichen und meine Sachen standen ihm im Weg. Aber ich finde es angemessener, wenn man mich darüber in Kenntnis gesetzt hätte. Als wenn man einfach zurückkehrt und feststellt, dass die Sachen nicht mehr so stehen, wie man sie zurückgelassen hat. Ich finde das nicht cool und ich mag das auch nicht. Naja, das war so die allererste Erfahrung, was das heißt, in einer WG zu wohnen. Es mag sein, dass ich bei der WG-Suche auch ein bisschen geschummelt habe. Ich habe nämlich so Sachen gesagt wie, also ich habe schon zugegeben, dass ich keine WG-Erfahrung habe. Gleichzeitig habe ich auch verkündet, ich sei voll der WG-Mensch schlechthin. So ein Bullshit, Alter. Ich bin sowas von kein WG-Mensch. Aber, Ich will einfach nur meine Ruhe vor Menschen haben. Und das ist natürlich in einer WG kontraproduktiv. Aber ey, keine Sorge, ich war auch nicht die Einzige, die irgendwie hier und da ein bisschen geschummelt hat. Meine neuen Mitbewohner haben sich auch vom besten Licht präsentiert, was ja auch Sinn macht. Immerhin wollen sie ja auch, dass du in das Zimmer ziehst, ne? Beziehungsweise, dass das Zimmer vermietet wird. Man würde ja schlecht sagen, hallo, ich bin so und so und ich stolziere hier, als wäre es meine Eigentumswohnung, während ihr meine Putzdiener seid. Ich gebe einen Fick auf alles und jeden, nehme keine Rücksicht auf andere. Und wenn du ein Problem damit hast, ist mir das auch scheißegal. Ich hätte nicht so viel Auswahl gehabt. Ich würde wahrscheinlich sagen, okay, whatever, nehme ich. Naja, also wir sind auf jeden Fall so eine Zweck-WG durch und durch. Es ist so eine gemischte Gruppe, die sich im echten Leben, also wirklich außerhalb von einer organisierten Wohngemeinschaft, nie zusammengefunden hätte. Und die ersten paar Wochen, gar Monate, war es eine riesengroße Hürde für mich. Ich sagte mir ständig, okay, einfach Zähne zusammenbeißen, Paulina. Immerhin ist die Miete ein Schnapper und du hast ein Dach über dem Kopf. Außerdem bin ich körperlich gerade nicht in der Lage, einen weiteren Umzug zu planen. Ich bin ja in meinem Zimmer noch nicht mal ganz angekommen. Hier stehen ja immer noch Umzugkartons. Ich glaube, ich hätte auch vollkommen in diesem Chaos an Kartons mehrere Tage pennen können. Ich weiß auch nicht, warum ich keinen Drang verspürte, mein Zimmer so schnell wie möglich zu organisieren oder möblieren. Es war mir einfach egal. Vielleicht war es auch die Erschöpfung der ganzen Tage, dass ich einfach froh war, inmitten der Kartons auf der Matratze ohne Bettgestell zu pennen. Ich hatte absolut keinen blassen Schimmer, wie ich das Zimmer möblieren soll oder wohin mit meinem Kram. All die Küchensachen waren überflüssig, weil die WG ja alles hatte. Und plötzlich hieß es auch, alles zu teilen. Also zumindest, was das Badezimmer und die Küchenutensilien anging. Es war nicht mehr meine Tasse, sondern die von allen. Aus meinem Teller speiste nicht mehr nur ich, sondern auch die anderen. Es war und ist nach wie vor ein weirdes Gefühl, ein komisches Gefühl. Genauso wie wenn deine Sachen kaputt gehen durch die Hand der anderen. Also wenn es Tassen oder andere Sachen gibt, die du nicht willst, dass andere benutzen, halte sie einfach lieber in deinem Zimmer. Das habe ich auch schmerzlich gelernt, als ich eine Tasse da in den Schrank gelegt hatte. Und tatsächlich habe auch nur ich von dieser Tasse getrunken. Aber dann hat ein Mitbewohner das beim Ausräumen der Spülmaschine fallen gelassen. Upsi-dupsi. Deswegen ist es wichtig, sich nicht so sehr an materielle Dinge zu hängen. Hm. Ja. Naja. Ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass Ordnung jeder anders sieht. Ich habe auch zum Beispiel noch nie mit Männern zusammengelebt oder mit einem Mann. Jetzt lebe ich mit zweien und ich werde einfach wirklich für das Leben hier gewappnet. Ich frage mich auch wirklich, was hat es auf sich mit Männern und Schranktüren immer offen lassen? Haben die so ein Kurzzeitgedächtnis? Denken die sich so, ja, ich habe Hunger. Ich hol mal den Teller raus. Piep, piep, Notfunktion, Essen, yummy. Ich gehe dann mal wieder raus. Ey, wie kann man so offene Schranktüren einfach komplett ausblenden? Ey, geschweige denn Haare im Abfluss. Ich meine, ich fand ja auch schon meine ekelhaft, wenn sie sich dann irgendwann mal so echt angestaut haben. Aber die von fremden Menschen, Kotze. Puh, naja, das WG-Leben erfordert halt deutlich mehr Flexibilität, als es mir bewusst war. Vor allem, wenn du dein gesamtes Leben immer alleine gelebt hast und dich plötzlich auf andere Menschen einlassen musst. Ich persönlich finde das sehr anstrengend, weil ich ein Mensch bin, der immer Rücksicht auf andere nimmt. Das klingt jetzt vielleicht total positiv. Ich persönlich finde es einfach nur anstrengend, weil ich dann immer auf andere Rücksicht nehme, aber keiner nimmt auf mich und meine Bedürfnisse Rücksicht. Und ich hatte das mein gesamtes Leben, als ich noch zu Hause aufgewachsen bin. Ich musste immer unsichtbar sein. Ich durfte nie auffallen. Ich musste Mutti immer bei Laune halten, sonst war ich wieder das schwarze Schaf. Es war wirklich so anstrengend und ich möchte daheim bei mir solchen Gefühlen nicht ausgesetzt sein. Und in einer WG kann ich nicht eben mal musikvolle Kanne aufdrehen und durch mein Zimmer tanzen. Also tanzen kann ich schon. Aber vorzugsweise mit Musik auf Kopfhörern. Ich kann nicht ewig lange im Badezimmer mich fertig machen und überall meinen Kram liegen lassen. Und in einer WG ist man wohl oder übel den Launen der anderen auch ausgesetzt. Und es gibt einfach ein paar Mitbewohner, die eben nicht so viel Rücksicht nehmen, die einfach ihr Ding machen. Wobei eigentlich nur einen. Aber ich wollte das in general halten. Also es gibt dann diesen einen Kollegen zum Beispiel. Der hatte am Anfang immer seinen Fernseher auf doppelte Lautstärke geballert und mein ganzes Zimmer dadurch mitbeschallt. Und es hat auch mega krass vibriert. So der Bass, das Gemurmel. Und ich denke mir dann, Digga, bitte dreh doch den Fernseher einfach runter. Du bist hier nicht alleine. Ich hatte den auch mal dann angesprochen, ob er vielleicht den Bass runterschrauben kann oder zumindest, keine Ahnung, diese Box irgendwo anders hin tun kann. Und er meinte einfach direkt so, nee, die stand schon immer da, die bleibt da stehen. Und Ende des Gesprächs. Und ich dachte mir so, pff, okay, netter Kerl. Ich beneide wirklich solche Menschen, ey. Also es muss wirklich deutlich einfacher sein, wenn sie so nur für sich selbst leben und alles und jeden einfach ausblenden. Weil ich habe das Gefühl, so, das scheint ein einfaches Leben zu sein. Egal, genug Gejammer, das ist, wie es ist und ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen. Ne? Das Problem an Umzügen ist ja auch nicht nur der gesamte Stress der Wohnungssuche, des Umzuges, sondern auch das danach. Ey, man kommt ja nicht in eine völlig fertig möblierte Wohnung und kann einfach anfangen zu leben und wohnen. Außer man sucht sich vielleicht eine möblierte Wohnung. Aber auch das ist ja dann nicht deins. Sie ist nicht fertiggestellt, wie du sie gerne hättest. Und auch das braucht Zeit, bis man sich halt eben einlebt. Ich kam also in ein leeres Zimmer hinein und musste einfach weiterarbeiten, um diesem Zimmer Leben einzuhauchen. Und ich bin bei weitem noch nicht da, wo ich gern wäre. Nach wie vor sieht es einfach aus wie Saustall hier. Ich musste mir Kommoden neu kaufen, weil mein Scheiß ja keinen Platz hatte, um einsortiert zu werden. Stattdessen liegt jetzt sozusagen alles explodiert auf dem Boden, auf dem Sessel und nicht zu vergessen auf dem Sofa. Es ist definitiv kein Zimmer, wo man Besuch einladen kann. Im Gegenteil. Es hängen noch keine Bilder auf den Wänden und auch mein Dekokram ist noch irgendwie in irgendeiner Kiste verpackt. Aber auch das kommt eben in seiner Zeit und wenn es halt mal eben etwas länger dauert. Ich werde es mir schon gemütlich machen. Dank meines wundervollen Nachbars, der unter uns wohnt, habe ich jetzt zumindest eine IKEA-Kommode fertig gebaut bekommen. Und er ist einfach so eine riesige Hilfe, wenn es um handwerkliche Sachen geht oder einfach auch nur um eine Gesellschaft zu haben. Und wie gesagt, ich hatte solche Angst zu vereinsamen. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke auf die letzten 5 Monate, oh mein Gott, das sind einfach schon 5 Monate vergangen. Leute, ich wohne schon seit 5 Monaten hier. Oh mein Gott, das bedeutet, ich habe seit 5 Monaten keine Episode. Egal, never mind. Es hat sich wirklich einiges getan. Natürlich fehlt mir die eine oder andere Freundin, mit der ich auch mal abends weggehen kann und was ein bisschen von dem Nachtleben in Bremen zu sehen, weil davon habe ich nicht so viel gesehen. Und wenn ich jemals mein Single-Dasein beenden möchte, muss ich mich auch irgendwie in die Wildnis wagen. Aber alleine? Nee, danke. Ey, Bremen ist gar nicht so sicher, wie ich das gedacht hatte. Also ich habe mir eigentlich nie wirklich darüber Gedanken gemacht, aber alter Falter, was geht denn hier ab? Da ist Köln nichts dagegen. Und hier möchte ich als Frau definitiv nicht nachts alleine herumstreunen. Weiß nicht, vielleicht ändert sich das noch, oder zumindest meine Einstellung, wenn man ein bisschen länger in der Stadt lebt und sich so ein bisschen eingewöhnt auf die Pappenheimer, die gibt es ja in jeder Stadt. Vielleicht werde ich mich dann ein bisschen sicherer fühlen, aber die Kriminalität hier gibt mir wirklich zu bedenken. Bremen, Digga, ihr habt 500.000 weniger Einwohner als Köln. Was geht bei euch ab? Seid ihr alle so unglücklich? Also, Hauptbahnhof ist ja, Hauptbahnhof ist der Hotspot, wenn du aufs Small kriegen willst. Und Hauptbahnhof ist auch die Strecke, die ich halt, wenn ich dann mal abends verreisen möchte, wenn ich abends mal ausgehen möchte, muss ich halt am Hauptbahnhof aussteigen. Und da möchte ich halt einfach sehr, sehr ungern aussteigen. Und gleichzeitig wohne ich in einer Gegend, also die Gegend an sich ist ganz schön, aber die grenzt an einer nicht so schönen Gegend und die einzige Straßenbahn, die dorthin fährt, ist halt auch die Straßenbahn, wo ich sag mal so, wo die AfD-Wähler sich einen abkotzen würden. Und ja, es ist auf jeden Fall viele Junkies. Ich habe letztens, als ich zur Arbeit fahren wollte, habe ich eine Pepp-Tüte gefunden um 9 Uhr morgens. Ja, das ist ja schon unangenehm. Ist schon sehr unangenehm, die Straßenbahn. Aber ist auch egal. Let's focus on the good stuff. Und the good stuff ist ja so, dass vor genau einem Jahr ich arbeitslos war und ich hatte absolut keine Hoffnung auf einen Job. Und jetzt habe ich eine wundervolle Arbeit. Ich habe ganz tolle Kolleginnen und all das zeigt mir, man muss wirklich geduldig sein und auf das Leben vertrauen. Naja, und man muss halt auch ein bisschen was in die Richtung machen. Also von alleine passiert ja auch nichts, ne? Aber hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, ich würde in der neuen Stadt leben mit einem guten Job, hätte ich die Person schräg angeguckt und gesagt, ja, genau. Und deswegen versuche ich halt auch darauf zu vertrauen, dass hoffentlich eines Tages ich auch mal eine erfüllende Beziehung eingehen darf mit einem Menschen, der mich und meine Grenzen respektiert und wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Auch wenn sich das gerade momentan super fern anfühlt und mich auch an vielen Tagen wirklich hoffnungslos zurücklässt, so kann ich zum Beispiel auf meine Arbeit blicken, an die habe ich ja damals auch nicht geglaubt. Und die kam ja trotzdem, deswegen könnte auch eine Beziehung irgendwann mal kommen. alles kommt zu seiner richtigen Zeit, wenn man geduldig ist. Genau wie meine Podcast-Episoden, die kommen auch zu ihrer richtigen Zeit, auch wenn sie halt nun mal echt lange auf sich warten müssen, ne?
Ja, und warum ich immer, man merkt schon, meine Stimme bricht langsam ab. Ich werde auch bald diese Episode abbrechen müssen, sonst habe ich keine Stimme mehr.
Also der Grund, warum es immer so lange dauert mit den Episoden, ist einfach, ja, weil es einfach irgendwie nicht so ganz auf der hohen Prioritätsliste ist. Wenn das jetzt vielleicht so ein Ding wäre, wo ich wie bei der Arbeit Job bekomme, wenn ich Geld dafür bekommen würde oder so einen zeitlichen Druck hätte, also wenn, scheiß aufs Geld jetzt, aber wenn jemand sagen würde, so, das muss jetzt aber bis da und da fertig sein, bla bla bla, dann würde ich natürlich das gewuppt kriegen. Dadurch, dass ich sozusagen mein eigener Boss hier in der Hinsicht bin, rutscht das halt manchmal in der Prioritätsliste ein bisschen weiter runter, vor allem wenn so viele Sachen auf einmal passieren, wie mit diesem Umzug, mit dem psychischen Stress, mit dem Ankommen, sich in der Arbeit irgendwie einleben, mit dem ganzen Leben halt. Wenn dann noch Depressionen reinballern, das ist vorbei. Und so jedes Mal habe ich versucht, diese Folge aufzunehmen. Also ich schwöre bei Gott, ich habe vor 2 Monaten, also im Mai, angefangen, schon ein bisschen so eine Liste zu schreiben, worüber ich reden möchte, und hatte die Podcast-Folge schon benannt, betitelt. Schon da erstmal so Podcast-Folge Mai. Und wir haben jetzt einfach mal Ende Juli. Imagine. Sprich, jedes Mal, wenn ich mich so an den Computer dran gesetzt habe und ein bisschen da dran gefummelt habe, war ich dann wieder unzufrieden mit mir selber. Und dann kamen wieder diese bescheuerten Gedanken. Ja, wer soll denn das hören? Wer hat einen Bock drauf? Alle anderen sind eh besser. Du bist so scheiße. Komm, lösch einfach den ganzen Podcast. Lösch dich selbst. Okay. Und dann war ich immer so selber total demotiviert. Also ich habe mich selber einfach komplett demotiviert. Und dann hat es halt eben lange gedauert. Also der Schweinehund in der Hinsicht ist manchmal schon echt riesig. Aber ihr kennt es ja auch nicht anders. Also, und ihr seid trotzdem da. Und ich finde es irgendwie voll faszinierend. Ich fand es süß und echt cool. Das bedeutet mir echt viel, dass, dass da irgendwie unbekannte Menschen sind, die sich meine Geschichten anhören und die mit mir diesen Teil des Lebens zusammengehen. Das finde ich voll cool. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Geschichten euch auch irgendetwas zurückgeben kann, auch wenn sie natürlich super sehr persönlich sind oder auf persönlichen Geschichten basieren und da jetzt nicht so viel so, ja, mach das, mach jenes. Also jetzt würde ich sagen, ist nicht so ein krasser Ratgeber. Ich habe auch nicht so die riesigen krassen Tipps. Ich kann halt immer nur das berichten, was ich selbst kennengelernt habe. Aber warum ich das alles mache, das ist so der hauptsächliche Grund, weil ich wirklich vor 10 Jahren noch so unfassbar unglücklich war mit mir selber. Ich habe mich so unfassbar doll gehasst. Ich habe nichts Positives an mir gefunden. Wenn mich jemand gefragt hat, was sind so deine positiven Eigenschaften, konnte ich einfach nichts nennen. Ich war selbstzerstörerisch. Ich habe Menschen gehasst. Ich habe mich nicht umarmen lassen. Ich war nur traurig dauernd und eigentlich, nein, das stimmt gar nicht, ich war wütend. Ich war so wütend auf die Welt, auf alles und jeden und auf mich selbst am meisten. Und wenn jemand da gesagt hätte, dass ich in 10 Jahren zulassen kann, Menschen zu umarmen oder liebevoll mit mir selber bin, dass ich Glück empfinden kann und Freude, ja, dass ich auf mich selber vertrauen kann. Und dass ich halt so ein positiver Mensch bin, über die ich immer voll abgekotzt habe. Aber ich bereue nichts davon. Und ich bin genau das geworden, was ich früher voll furchtbar fand und auch super unerreichbar. Also ich fand das einfach unfassbar unerreichbar. Ich hätte schon wirklich eher die Nadel im Heuhaufen gefunden als Selbstliebe. Das war zumindest damals meine Meinung. Und wenn ich jetzt Menschen treffe, die mich an mich selber erinnern aus dieser Zeit, finde ich es manchmal schwierig, zu ihnen durchzudringen, weil ich jetzt nun mal dieser positive Mensch geworden bin. Natürlich gibt es immer noch wieder Hürden im Leben und ey, ganz ehrlich, ich falle auch noch ziemlich auch auf die Fresse. Ich habe mich einfach nur geändert, wie ich jetzt damit umgehe. Ich bestrafe mich nicht nochmal selbst dafür, sondern ich tröste mich dann. Aber es ist, oder ich habe das Gefühl, es ist für mich schwierig, zu diesen Menschen durchzudringen. Weil damals war ich so negativ, dass, egal wie positiv du wärst, ich wollte es einfach nicht hören. Ich wollte es nicht hören. Ich wollte einfach in meinem Selbstmitleid ertrinken. Es gab nie was Gutes, es wird nie was Gutes geben, alles scheiße. Und deswegen weiß ich auch nicht wirklich, ob ich zu solchen Menschen durchdringen kann mit meinem Podcast, mit meinen Worten. Aber weil ich es auch geschafft habe, weil ich es geschafft habe, das, was ich niemals gedacht habe, zu schaffen, glaube ich fest daran, dass wir alle, wenn wir es wirklich möchten, wenn wir uns diese Chance im Leben geben, es auch schaffen können. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie irgendein einzigartiger Mensch, also klar bin ich unikat as fuck, aber mal, ne, Tacheles, ich bin jetzt nicht die eine von, weiß nicht, von Tausenden. Also der 0,00%ige Anteil, der mal was hingekriegt hat. Überhaupt nicht. So, das Weltwunder. Ich bin kein Weltwunder. Oh, wenn ich mich manchmal wie eins fühle. Nein. Ich würde mich gerne wie eins fühlen. Ich glaube, dann würde es mir deutlich besser gehen. Naja, ich bin, genau, einfach nur ein ganz normaler Mensch. So, und deswegen vertraue ich darauf und glaube auch, dass das möglich ist für jeden Menschen da draußen, von Selbsthass zu Selbstliebe zu kommen. Und das ist der Grund, warum ich den Podcast mache. Hab einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend, je nachdem, zu welcher Uhrzeit du das gerade anhörst. Take care of yourself und sei dein bester Freund, deine beste Freundin für dich selbst.